Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich der Geschichte einer unbequemen Beziehung, wie es im Untertitel des neuen Buches von Peter André Alt heißt. Der Berliner Germanist und frühere Präsident der Freien Universität hat uns zahlreiche brillante wie mächtige Bücher, so etwa über Schiller, Kafka und Freud, geschenkt, um nur die prominentesten zu nennen. Jetzt hat er die Kanzler und die Intellektuellen in den Blick genommen, von Konrad Adenauer bis zu Olaf Scholz. Und über diese eben unbequeme Beziehung von Geist und Macht wollen wir uns mit dem Autor unterhalten. Freuen Sie sich mit mir auf Peter André Alt. Er ist zu Gast in dieser Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Bei uns im Studio ist jetzt ein Germanist, der es wie kein Zweiter in den letzten Jahrzehnten geschafft hat, diese Wissenschaft in eine breite Öffentlichkeit zu tragen, mit funkelnden Büchern, Biografien über Schiller und Kafka, einer desgleichen machtvollen, tausendseitigen Monographie über Sigmund Freud, um jetzt nur diese drei von über 20 Werken zu nennen. Ich persönlich habe mich immer gefragt, wie er das zeitlich überhaupt schafft, denn Peter André Alt war nicht nur Professor, sondern auch Präsident der Freien Universität Berlin sowie später der Hochschulrektorenkonferenz. Aktuell leitet er die private Wissenschaftsstiftung und hat anscheinend wieder nebenher das nächste große Buch geschrieben, massive 800 Seiten über die Kanzler und die Intellektuellen. Guten Morgen. Willkommen, Peter André Alt.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Es ist gute 6 Jahre her, da waren Sie, Herr Alt, bei uns zu Gast mit Ihrem Buch über Romananfänge und wir unterhielten uns über berühmte erste Sätze in der Weltliteratur, wie wichtig die seien, und beim ersten Satz nun im neuen Buch, im ersten Kapitel über Konrad Adenauer, da musste ich an dieses Gespräch denken. Der Satz lautet nämlich: Er war sicherlich kein Homme de Lettres. Das ist gleich mal stark, kurz, prägnant, der Ton gesetzt, die Richtung angezeigt. Wie schnell hat sie diesen Satz?
Ich glaube, das ist wie bei allen ersten Sätzen, die halbwegs gelungen sind, und ich finde ihn eigentlich ganz gut, nicht der erste Satz in der Niederschrift gewesen, sondern der kommt später, wenn man das Ganze schon etwas stärker im Blick hat, in dem Fall Adenauer, genauer erfasst hat. Und dann kommt irgendwann der richtige Anfang, den man eigentlich erst setzen kann, wenn man das Ganze kennt.
Dieses Buch, heißt es, untersucht die Beziehung zwischen Macht und Geist von 1949 bis heute. Heißt auch in einem Satz das Programm. Sie unterscheiden hier 4 Gruppen von Intellektuellen. Zum einen die Professoren, also die Akademiker, die Menschen von der Universität, dann die Journalisten, Kommentatoren, die Künstler und die Schriftsteller und eine 4. Gruppe, und zwar die sozial freischwebende Intelligenz. Da kommt man nicht sofort drauf. Wer sind die?
Das ist ein Begriff, der ja von Karl Mannheim stammt, über 100 Jahre alt ist und vielleicht heute nicht mehr so ganz leicht zu erklären ist. Das bezog sich damals auf Intellektuelle, die eine akademische Karriere geplant, aber nicht verwirklicht hatten und die von ihrem Rentenvermögen oder von Anlagen lebten und darum auch sozial ungebunden waren. Sie waren ökonomisch relativ unabhängig, sie hatten aber auch kein Amt, das sie in irgendeiner Weise verpflichtete, und deswegen konnten sie frei auf die Gesellschaft, auf die politische Entwicklung schauen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es das kaum noch. In den 50er Jahren gab es aber einige Privatiers, die kein Amt hatten. Und daraus wurde dann im Grunde genommen eine Metapher, die die Unabhängigkeit der Intellektuellen insgesamt beschrieb. Also ich glaube, es ist mehr eine Beschreibung dieser Autonomie der Intellektuellen als wirklich eine soziale Statuszuordnung, bei der es sich hier, um die es sich hier handelt.
8 Kanzler und eine Kanzlerin haben Sie in Ihrem Buch. Wir werden sie nicht alle schaffen. Aber beginnen wir doch beim ersten, Konrad Adenauer. Eben kein Homme de Lettres. Er hätte keinerlei Bezug zur Kultur gehabt, schreiben Sie. Wie hat sich das so geäußert?
Er hat schon Interesse gehabt an bildender Kunst, hat gesammelt, wesentlich religiöse Malerei, aber er hat auch Musik gehört, aber das war alles Kontemplation. Das war immer etwas, was zur Entspannung diente und niemals wirklich hineinragte in die Politik, die er fernhielt von allem, was zum akademischen, zum intellektuellen Diskurs gehörte. Und noch in seinen Memoiren, die er zu lesen wahrlich kein Vergnügen ist, weil sie in einem trockenen Verlautbarungsstil gehalten sind, spiegelt sich diese Abstinenz gegenüber dem Geist geradezu exemplarisch wider. Das war ein Geheimnis auch seines Erfolgs. Politik war etwas, was man machte, was man lösungsorientiert vorantrieb, mit Intrigenkunst, mit geschicktem Taktieren. Aber die Intellektuellen, die hatten da fern zu bleiben.
Jetzt überspringen wir 2 Kanzler, Erhard und Kiesinger, und kommen zu dem Kanzler, der eine wirklich große Zahl intellektuell-literarischer Persönlichkeiten zu seinen Anhängern zählen konnte, Willy Brandt. Was hat ihn denn so geistig anziehend gemacht?
Der Mann hatte ein außerordentliches Charisma und er vermittelte den Eindruck, dass er nicht mit fertigen, vorgefassten Meinungen sprach, sondern um seine Positionen ringen musste. Das spiegelte sich in seiner Rhetorik, das spiegelte sich aber auch in seinem Habitus. Der konnte dasitzen, schweigen, zuhören. Der musste nicht immer präsent sein durch den Gestus der Macht. Obwohl er sehr wohl machtorientiert war, hat er im Grunde genommen den Anschein des Bohemian vermittelt. Der stand spät auf, der verbrachte gern die Nächte bei Gespräch, Wein, Zigaretten. Das war einer, der das Leben liebte, der offener schien als alle anderen. Und dadurch wurde er zu einer Projektionsfigur für die Intellektuellen, zu einer Sehnsuchtsfigur für viele.
Den bedeutendsten und bekanntesten Unterstützer Willy Brandts, den sieht man auch auf dem Umschlag ihres Buches, nämlich das ist Günter Grass, der weltbekannte Blechtrommler schon damals, der unterbrach für Willy sogar seine literarische Arbeit, machte Wahlkampf, fuhr übers Land im VW-Bus, schrieb und hielt Reden. Was war das für eine Beziehung?
Ja, es ist ja tatsächlich, wie Sie es gerade schon richtig sagen, ein Opfer gewesen. Der hatte eine enorme literarische Karriere. Das war der einzige deutsche Autor von Weltrang in dieser Zeit, dessen Blechtrommel überall gelesen wurde und der danach auch extrem erfolgreich mit weiteren Texten war. Und trotzdem verzichtet er auf diese Arbeit, macht Wahlkampf, lässt sich beschimpfen, lässt sich bedrohen. Und das tut er deswegen, weil auch er in Willy Brandt eine Sehnsuchtsfigur aufbaut. Jemanden, der das gute Deutschland repräsentiert, das nicht vom Nationalsozialismus korrumpiert ist, der eine Idee sozialer Gerechtigkeit vertritt, der eine Aussöhnung mit dem Osten anstrebt. Das alles war für Günter Grass, der ja selber eine außerordentlich komplizierte Biografie hatte und wie wir später erfuhren, als Freiwilliger bei der Waffen-SS gedient hatte, etwas, was ihn antrieb, vielleicht auch um selber so etwas wie tätige Reue zu betreiben, wie er mit einer ambivalenten Formulierung dann später in seiner Autobiografie beim Häuten der Zwiebel sagt.
Schon 1956 hatte Grass ein Büro gegründet, um die Sozialdemokratie zu unterstützen. Und dieses Kontor wurde eigentlich geflutet von Schriftstellern und auch wirklich prominenten Menschen bis hin zu Ingeborg Bachmann. Also er hatte neben Grass war es wirklich eine ganze Reihe von, gerade von Schriftstellerinnen und Schriftstellerinnen, die sich für Brandt engagierten. Könnte man denn sagen, dass das den Erfolg, seinen Erfolg und den der SPD nach 1969 dann auch beflügelt hat?
Ja, es war zumindest eine Kampagne, die sehr breit angelegt war und die auch Medienpersönlichkeiten, Fernsehmoderatoren, Schauspieler einschloss. Das war vielleicht wirkungsvoller als das Engagement der Intellektuellen, aber es spiegelte eben auch wieder, dass das Deutschland, das künstlerisch, kreativ, weltoffen, intellektuell ambitioniert war, diesen Kanzler unterstützte. Und das machte der CDU große Probleme in dieser Zeit, weil ihnen nämlich die Intellektuellen wegliefen und sie keine Unterstützung in diesem Bereich hatte. Und das war zumindest mehr als nur symbolpolitisch wichtig. Das war wichtig auch für die öffentliche Meinungsbildung. In diesen Jahren verschob sich in den öffentlichen rechtlichen Anstalten, den Medien, in Funk und Fernsehen, der Fokus der Politik und schob sich deutlich nach links in ein sozialliberales Spektrum. Und das war für die Union ein riesiges Problem. Also es war eine tatsächlich sehr folgenreiche Kampagnenmobilisierung durch und mit den Intellektuellen, die sich hier vollzog.
Nachfolger Helmut Schmidt hielt es nicht mit Grass, sondern eher mit dem bedächtigen Siegfried Lenz. Auch eine sehr reizvolle Geschichte, aber ich möchte es doch zum nächsten springen, Helmut Kohl. Und hier könnte man süffisant feuilletonistisch sagen, ja, von Günter Grass geht's jetzt zu Ernst Jünger.
Ja, Ernst Jünger war eine Persönlichkeit, mit der sich der Kanzler Kohl gerne schmückte bei Jubiläen, bei öffentlichen Auftritten, aber prägend war er nicht. Es ist fraglich, was Kohl überhaupt von Jünger gelesen hat. Dennoch tut man diesem ja außenpolitisch sehr erfolgreichen Kanzler mit seinen 16 Regierungsjahren Unrecht, wenn man ihn als den Grobian aus der Provinz, die Birne ohne Verstand verspottet, wie das viele Intellektuelle fahrlässig taten. Denn dieser Helmut Kohl, immerhin ja studierter Historiker auch, war ein außerordentlich belesener Mann und der brauchte auch seine Intellektuellen und hatte sie. Beispielsweise Michael Stürmer, der war viel wichtiger als Ernst Jünger. Das war ein Historiker konservativer Provenienz, der die Deutschland, die Außenpolitik wesentlich mitgestaltet hat, der auch die Bereiche mitgestaltet hat, auf denen Kohl langfristig sehr erfolgreich war, nämlich die der Erinnerungspolitik im musealen Kontext. Das Deutsche Historische Museum ist auch auf eine Idee von Stürmer zurückzuführen.
Bevor wir zur ersten Frau im Kanzleramt kommen, Herr Alt, müssen wir einen Reflex den Sie auch in Ihrem Buch ausführen, unbedingt ansprechen. Es ist schon ein sehr intellektuelles Männermilieu, in dem sich irgendwie diese 50 Jahre Bundesrepublik vollziehen. Bis auf wenige Ausnahmen von Frauen, Marion Gräfin Dönhoff konnte man nehmen, Margarete Mitchell, Mitscherlich, Alice Schwarzer, Luise Rinser. Das ist schon sehr, sehr männlich dominant gewesen.
Ja,
ne?
Ja, und zwar auch länger, als es eigentlich verständlich ist. Auch zu einer Zeit, in der Emanzipation der Frau nicht nur eine Formel war, sind immer noch die männlichen Intellektuellen dominant. Das liegt vielleicht daran, dass eben auch dieser Typus des intervenierenden öffentlichen Intellektuellen von einer gewissen Präpotenz und Anmaßung ist, von einer Hybris, und Frauen da reflektierter agieren. Heute haben wir eine öffentliche Diskussion, in der zum Glück die Geschlechterbalance besser ist. Wir haben Autorinnen wie Julie C. oder auch beispielsweise Intellektuelle wie Rahel Yeghi, die in der öffentlichen Debatte eine wichtige Position einnehmen. Aber das war eigentlich bis in die 2000er Jahre hinein männlich dominiert. Und das hat etwas mit dem Habitus zu tun, diesem Habitus des universalistischen Intellektuellen, wie ihn Michel Foucault nennt, der eben anmaßt, sich alles zu wissen, auch wenn er nicht im Detail kompetent ist, und der deswegen auch daraus das Recht ableitet, zu intervenieren. Und das scheint ein männliches Verhaltens- und Rollenmodell zu sein.
Und wie hielt es denn nun die erste Frau im Kanzleramt, Angela Merkel? Wie würden Sie denn Ihre Beziehung zur intellektuell künstlerischen Welt beschreiben?
Also sie hat sich einen Beraterinnenkreis gesucht, der aus erfolgreichen Frauen, Unternehmerinnen, Publizistinnen, beispielsweise Friede Springer, aber auch Alice Schwarzer bestand, sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und wo es um den Geist ging, da war die wissenschaftlich sozialisierte Angela Merkel klar orientiert an einem wissenschaftlichen Milieu. Sie hat sich interessiert für Hirnforschung, für Geschichtsschreibung. Sie hat sich durch Wolf Singer oder auch durch Jürgen Osterhammel beraten lassen, durch Historiker, durch Naturwissenschaftler, die sie interessant fand. Und davon hat sie nicht viel gesprochen. Das waren vertraute Zirkel, in denen sie im kleinen Kreis sich Anregungen geben ließ, auch zuhören konnte. Das teilte sie mit Willy Brandt, dass sie nicht immer auftrumpfen musste und resonierte eher in dem Sinne, dass sie mitschwang und dass sie Response gab, aber nicht unbedingt die Initiative ergriff. Das haben viele Gesprächsteilnehmer in diesen Kreisen auch immer wieder hervorgehoben. Die Kanzlerin wollte etwas wissen, die fragte nach.
Aber zu Angela Merkels Zeiten änderten sich oder hatten sich schon auch die Diskurse geändert. Also sie sprechen diesen großen Strukturwandel der Öffentlichkeit am Beginn des 21. Jahrhunderts an, der durch das Internet entstanden ist. Ganz andere Kommunikationsmuster, wie sie es nennen. Wie hat sich das ausgewirkt und wirkt sich eigentlich bis in unsere Zeit aus?
Das sind ja eigentlich ganz andere Strukturen des Diskutierens über Politik. Das, was die Linke mal als Utopie ausgegeben hat in den 60er Jahren, dass Produktion und Rezeption enger zusammenwachsen, das ist jetzt in den sozialen Medien Wirklichkeit. Alle dürfen sich beteiligen, alle können schreiben, alle können kommentieren. Es gibt also nicht mehr diese Führungsfiguren, die in der Öffentlichkeit das Privileg genießen, dass sie gefragt werden, dass sie sich äußern dürfen. Äußern darf sich jeder. Es gibt nicht mehr die charismatischen Figuren, sondern es gibt die Schwarmintelligenz mit eigenen, oft auch schwierigen Dynamiken der Reaktion auf bestimmte Meinungen. Es gibt weniger Kompetenz denn je, aber es gibt viel Meinungswille. Und es gibt auch die Tatsache, dass die Diskussionen schnell sich hochschaukeln und dann aber auch wieder verschwinden von der Bildfläche. Das heißt also, es wird mit großer Dynamik emotionalisiert, aber auch in großem Tempo wieder vergessen. Das ist etwas, was wesentlich sich unterscheidet von den großen Diskussionen der 60er und 70er Jahre.
Herr Alt, herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur und Ihren Besuch.
Danke Ihnen, Herr Scholl.
Und das neue Buch von Peter André Alt, die Kanzler und die intellektuellen Geschichte einer unbequemen Beziehung, ist im CH Beck Verlag erschienen mit 811 Seiten für 48 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Ellen Palm und ich lebe in Zingst. Und heute möchte ich ein Buch vorstellen von Michiko Aoyama. Und zwar heißt das Buch Matcha Tee am Montag. Also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin gleich von den ersten Seiten an gefesselt. Die Protagonisten, die sich dort in diesem Café treffen, lernen sich dort auch kennen. Und das wird augenscheinlich, dass die Leute sich untereinander irgendwo kennen oder mit dem Leben verwoben sind. Die Protagonisten sind dabei, ihr Leben zu hinterfragen, auch Entscheidungen, die sie getroffen haben, zu hinterfragen. den Alltag, den muss man sich ja vorstellen, das ist halt in Japan, die haben ja auch noch ganz andere Gewohnheiten, ne, wie zum Beispiel Matcha-Tee, wie der Titel auch schon sagt, das wird dann zelebriert und. Also es ist spannend. Ja.
Ja, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus dem schönen Seeheilbad Zingst an der Ostsee kamen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und die Straßenkritikerin. Auch Ellen Palm hat gern mitgemacht und ist gefesselt von Matcha-Tee am Montag, dem Roman von der japanischen Bestseller-Autorin Michiko Aoyama. Auf deutschem Kindler-Verlag erschienen, übersetzt von Sabine Mangold. 208 Seiten hat das Buch. Es kostet 23 Euro. Heute beginnt es wieder, das internationale Literaturfestival in Berlin, das ILB, wie man es traditionell abkürzt. Es ist weltweit eines der größten und bedeutendsten Festivals, will die ganze Bandbreite der Weltliteratur ästhetisch und geografisch zusammenführen und stets mit den größten Stars. Gestern Abend bei Eröffnung und unser Kollege Steffen Greiner war dabei, ist jetzt im Studio. Hallo Herr Greiner.
Hallo.
Es gab im Vorfeld einige Irritationen. Ja, wie lief's denn?
Am Anfang ein bisschen regnerisch, weswegen die ja tatsächlich beim ILB immer sehr nette Festivalatmosphäre sich erst nach der Eröffnung entfalten konnte. Das ILB ist jetzt ja über ein Vierteljahrhundert alt, hat gerade eine kleine Neuerfindung hinter sich, Leitungswechsel, Programmstraffung. Aber eine Kernkompetenz, die hat es sich dann doch bewahrt und die ist ja in Tagen, in denen, man hat es gestern mitgekriegt, für ein Musikfestival ist schon zu kontrovers ist, wenn so eine uralt Popband wie Alphaville davon redet, dass Demokratie doch eigentlich ganz schön ist, da ist es doch schon wichtig, hier beim ILB ist Kunst klar, Politik und Kontroversen sind Teil der Identität. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man diesmal vorher hinter den Kulissen ein bisschen nervös war. Das Festival steht in diesem Jahr nämlich unter der Schirmherrschaft von Boualem Sansal, franco-algerischer Schriftsteller, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Mitglied der Académie Française. Klingt erstmal wenig kontrovers, aber Sansal steht mutmaßlich jedenfalls mit einem Verlagswechsel zu Grasset im Frühjahr auch der extremen Rechten nahe.
Und trotzdem ist er Schirmherr?
Nee, er ist als politischer Gefangener in Algerien, er kam Ende 2025 frei, eben auch eine Symbolfigur für die weltweit bedrohte Freiheit des Worts. Trotzdem wird also bei der Eröffnung einer ein Grußwort halten, den viele in Frankreich jetzt im Le Pen-Lager sehen. Und zugleich ist der indische Schriftsteller Jital der Gastkurator des Festivals, eine Position, die das ILB zum dritten Mal jetzt besetzt hat, die das Programm mit eigenen Ideen neu konturiert. Jital wiederum gibt den nächsten Buch heraus, vor Gaza, Art Against Genocide. Er wird wiederum die Eröffnungsrede halten und es ist fast ein bisschen so, als hätte sich das ILB da einfach mal zwei potenzielle Skandale eingeladen und da darf sich jetzt jedes Kulturressort so sein Feindbild raussuchen oder man sagt eben, so würde ich es ja halten, das ILB vertraut tatsächlich auf die Freiheit des Worts.
Ist es denn zum Skandal gekommen?
Nein. Ganz schlicht. Thal hat zwar das große Reizwort Genozid gesagt, aber nur als Teil einer Reihe von Übeln, die zynisch gesagt die Kunst auch nicht verhindern kann. Da musste jetzt keiner der anwesenden Amts- und Mandatsträger irgendwie sich verhalten. Und Sansal hat in seinen Eröffnungsworten es dabei belassen, die Literatur als Brunnen zu verstehen, der alle labt, die es nach Freiheit und Wahrheit dürstet. Da konnte dann auch der anwesende Personenschutz mal durchatmen. Es gab warmen, nicht enthusiastischen Applaus dann für beide.
Um was ging es denn in der Eröffnungsrede? Genau angekündigt war die Fragestellung, was kann Literatur in umbrüchigen Zeiten bewirken?
Der Jital hat eine schöne Rede gehalten in einem milden Geist der internationalistischen Linken der 70er, ne, mit dem man in der Kulturbranche immer noch gut fährt, wenn es irgendwie aufrecht sein soll, ohne wirklich anzustoßen. In dem Fall geht es um eine Weigerung, denen Recht zu geben, die glauben, Kunst könne ja eh nichts bewirken und die gerade durch diesen Defätismus dann erst die Wege bereiten für Faschismus, Imperialismus, Neoliberalismus. Er ruft Gedichte als Gebete, als Trauer, als Trost und als Weg zur Wut an und kommt dann zum Schluss, dass vielleicht wirklich nur die Kunst uns retten kann. Dabei wurde er auch immer wieder persönlich tatsächlich, zum Beispiel als er über die Scham über seinen eigenen Umgang mit 9/11 oder über den Tod seiner Partnerin sprach, der dann auch auf der Bühne ein Lied widmete überhaupt. Das war weniger eine Rede als eine Performance. Und da kommt dann auch tatsächlich so seine Handschrift als Kurator ins Spiel. Denn die Veranstaltung wurde begleitet durch die erste ILB House Band, ein Jazz-Trio unter der Leitung des Schlagzeugers Diego Piñera. Und ja, diese Band begleitete Tagils Rezitation, untermalte die Rede auch irgendwie atmosphärisch, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen auch zu dominant. Da wäre ein bisschen weniger Besen auf Trommel manchmal effizienter gewesen.
Und die Band, die war Thalys. CD.
Genau, überhaupt Musik, die von ihm kuratierten Veranstaltungen, ne, also das ist so ein Festival im Festival im Grunde genommen, das sollen Experimente sein, in denen Poesie und improvisierte Klänge zusammenfinden. Die Verbindung von Musik und Literatur wird dann auch eine Rolle spielen, wenn eine neue Reihe eröffnet wird. Satzwechsel heißt die, das ist eine Kooperation von ILB und Berliner Philharmonikern. Die geht jetzt los am Montag mit einem der größten Stars tatsächlich des Festivals. Es wird der erste Berlin-Auftritt von Han Kang seit ihrer Auszeichnung mit dem Nobelpreis sein. Und diese Lesung wird eben begleitet von ausgewählter Kammermusik. Andere große Namen, die dann bis Ende nächster Woche in Berlin zu hören sind, sind etwa Douglas Stewart oder Ben Lerner. Und es gibt einen gemeinsamen Auftritt von zwei der derzeit bekanntesten jungen Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, nämlich Dana Vohwinkel und Ruth-Maria Thomas.
Besten Dank, Steffen Greiner. Das ILB, das Internationale Literaturfestival Berlin, ist eröffnet. Bis zum 12. September gibt es über 100 Veranstaltungen. Alle Informationen finden Sie auf der Website literaturfestival.com.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit Literatur aus Großbritannien. Dort hat die gebürtige Kanadierin Rachel Cusk die meiste Zeit verbracht und ist berühmt geworden als Schriftstellerin von preisgekrönten Romanen. Mehrfach war sie für den Booker-Preis nominiert. Inzwischen geht sie so auf die 60 zu, lebt in Frankreich, wie man hört. Eine erstklassige Autorin mit beißender Intelligenz und kompromisslos genauer Beobachtungsgabe. Das hat die New York Times geurteilt. Auch bei uns erscheinen ihre Bücher. Und jetzt dieser neue Roman, Das Leben der M. Unsere Kritikerin im Studio ist Maike Festmann. Willkommen.
Hallo.
Sie beobachten diese Autorin schon länger, Frau Festmann. Ist das jetzt wieder so erstklassig, beißend intelligent, kompromisslos genau?
So ist es. Ein absolut brillanter Roman wieder von Rachel Cusk, deren Romane immer so Übersprungshandlungen sind zwischen Realität und Fiktion. Und sie haben ihre Herkunft genannt und dass sie lange in Großbritannien gelebt hat und sie galt mal als die meistgehasste Schriftstellerin Großbritanniens, weil sie nämlich ihre Scheidung minutiös aufgearbeitet hat und man auch erkennen konnte, wer das war. Und vielleicht noch stärker deshalb, weil sie über Mutterschaft geschrieben hat, über die Verwandlung einer Frau in eine Mutter, vor allem über die ersten drei Lebensmonate und zwar absolut tabulos, so dass sie sicher auch einige Frauen vom Kinderkriegen abgeschreckt hat.
Life of M, so der Originaltitel des Neuen, Das Leben der M, kurz und knapp. Wer ist denn diese M?
Ja, im Buch ist es eine sehr berühmte Schauspielerin, mit der die Erzählerin lose befreundet ist. Sie treffen sich manchmal im Café und die Erzählerin lernt an dieser sehr berühmten Schauspielerin, wie formbar die Wirklichkeit ist. Sie treffen sich zum Beispiel einmal im Garten eines Hotels. Die Erzählerin kommt zunächst allein, das heißt, der Garten ist geschlossen. Dann kommt die Schauspielerin, der Garten wird geöffnet, alle Kellner liegen ihr zu Füßen und da merkt sie irgendwie, die Wirklichkeit ist nichts Festes. Und diese Schauspielerin, die hat natürlich ein Vorbild, beziehungsweise viele meinen darin, Natalie Portman zu erkennen.
Und wer ist jetzt die andere, die Erzählerin, die mit diesem Star dann in Dialog tritt?
Ja, die Erzählerin ist in gewisser Weise die interessantere Figur, weil sie ja diejenige ist, die bestimmt, was in diesem Roman Wirklichkeit ist. Sie befindet sich, wie oft bei Rachel Cusk, in einer tiefen Lebenskrise. Ihr Lebensmensch kam ins Krankenhaus. Man weiß nicht, ob er das überlebt. Man weiß nicht, was er für eine Krankheit hat. Sie fährt jeden Tag durch die Stadt, offenbar Paris, taucht in andere Atmosphären ein, sitzt dann bei ihm im Krankenzimmer, eben oft allein, weil er eben zu Untersuchungen gerollt wird. Und diese Art Transitraum der Existenz, der da entsteht, wo sie allein im Krankenhaus sitzt, in Erwartung eines riesigen Verlustes. Das ist im Prinzip das Zentrum des Romans und sie wird aus ihrem eigenen Leben hinaus katapultiert und sucht sich etwas anderes.
Das ist ja mit dem anderen Thema der Schauspielerin ist ja so wirklich sehr schillernd. Ich musste sofort so an Marlene Dietrich oder Greta Garbo denken, auch so Ikonen, deren Leben dann so zum öffentlichen Mythos wurde. Sie haben die Verbindung jetzt zu Natalie Portman schon genannt, aber das ist ja auch so ein, ja, eine mythische Figur, nicht mythische Figur noch, aber so eine Diva geworden. Erkennt man sie denn jetzt wieder durch diese Erzählung und wird das dann auch so neben der Celebrity-Reflexion, was für ein Buch wird das? Ist es dann doch ein eigenes Buch? Also Sie sagten ja schon, diese Mischung aus Realität und Fiktion ist Rachel Cusks Spezialität.
Ja, das macht Rachel Cusk ganz wahnsinnig raffiniert. Sie benutzt im Prinzip den Ruhm der Figur, die sie komplett aushöhlt und dann mit dem Innenwelt der Erzählerin zusammenfügt. Und sie macht keine, sie nennt nicht den Namen, sie macht keine Übergriffe auf die Realität, sondern sie benutzt die Rollen von Natalie Portman, die sie darin zum Teil beschreibt. Also absolut erkennbar Black Swan, diese berühmte Szene mit dem Ballettdirektor, der die Balletttänzerinnen aussucht, indem er ihn auf die Schulter tippt. Und das Tippen heißt, du bist raus. Ja, und das ist so eine bekannte Szene. Und da erkennt man natürlich, dass Portman die Rolle gespielt hat. Und eben auch eine Rolle, sie sollte beide Seiten, die dunkle und die helle Seite verkörpern als Balletttänzerin. Also letzten Endes eine Doppelrolle erfüllen. Und das passt natürlich auch hervorragend zu dem, was die Kask hier macht, nämlich ein Spiegelkabinett von Rollen, von Egos, von Perspektiven, von Zugängen zur Existenz.
Und in welchem Stil schreibt Rachel Kask das? Wie liest sich dieses Spiegelkabinett, wie Sie es eben sagten?
Ja, das Tolle, sie hat wirklich einen ganz glasklaren Stil. Man meint wirklich, Gedanken richtig, richtig sehen zu können. In einer Szene führt sie uns zum Beispiel nachts in einer windigen, kalten Atmosphäre zu einer Galerie und man sieht in die Galerie hinein lauter vornehme Menschen, die sich da unterhalten, großformatige Bilder, eine Explosion von Gefühl und Erinnerung nennt sie das. Und die Erzählerin geht dann schließlich einfach hinein. Aber diese Situation, das Außenstehen und den anderen Menschen beim tollen Leben zusehen, das hallt sozusagen nach. Und insofern ist es ein fast auf eine unheimliche Weise brillantes Buch über Angst und über Verlust, über große, große Angst vor einem großen Verlust.
Schönen Dank, Maike Vespern, über das Leben der M. Den neuen Roman von Rachel Kask, jetzt auf Deutsch im Sukamm Verlag, übersetzt von Eva Bonnet mit 175 Seiten für 25 Euro. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, wo immer pünktlich zum ersten Freitag im Monat unsere Krimi-Bestenliste erscheint, veröffentlicht auf unserer Website und präsentiert. Auch hier der Lesart, 16 Kritikerinnen und Kritiker gehörende Jury an und Kolja Mensing ist dabei, unser Kollege aus der Redaktion. Er ist im Studio. Hallo Kolja.
Hallo Joachim.
Immer sind es 10 Titel, gleich 8 sind neu eingestiegen jetzt im September. Wir fangen gleich mit dem ersten an, der also wirklich sofort von 0 auf 1 geschossen ist. Marie Wieser, ebenfalls aus der Jury, hat das Buch heute früh schon im Studio 9 rezensiert. Ein unglücklicher Tod von Peter Granger. Von dem habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Aber wenn man in die Verlagswerbung schaut, werden da schon insgesamt gleich 3 Titel bis zum Jahresende angekündigt. Was ist denn das oder wer ist denn das?
Also ich glaube, man könnte da glatt misstrauisch werden. Im Moment ist das ja so eine sehr beliebte Taktik von Verlagen, Titel von so potenziell erfolgreichen Autoren, Autorinnen in schneller Folge zu veröffentlichen. So immer in der Hoffnung, dass die hohe Frequenz einen selbstverstärkenden Effekt hat. Und genau sowas könnte man hier vermuten, vor allem wenn man dann noch erfährt, dass dieser Peter Granger bereits 16 Bücher mit diesem Polizisten DC Smith im Selbstverlag veröffentlicht hat und eben jetzt erst von richtigen Verlagen entdeckt worden ist. Das ist genau so eine Geschichte, die Marketingabteilungen lieben. Und klar, jetzt könnte man sich fragen, ob die Krimi-Bestenliste da jetzt wirklich auch noch ran muss.
Ja, manchmal, ihr habt ihn gleich auf Band 1, trotz der Serie, also auf Platz 1 gewählt. Ich meine, was hat euch denn so überzeugt?
Naja, weil ein unglücklicher Tod tatsächlich so ein perfekter englischer Krimi ist. Also gerade kein schnell zusammengeflickter Self-Publishing möchte gern Bestseller, sondern ist eher still und leise mit maximalem Understatement auf allen Ebenen. Also ich sag ganz kurz was zur Handlung. Teenager feiern an einem Fluss und am Ende des Nachmittags ist einer von ihnen ertrunken. Sieht erstmal aus wie ein Badeunfall, ein unglücklicher Tod eben, aber DC Smith von der Polizei in Kings Lake in Norfolk meint, Hinweise auf ein Verbrechen zu entdecken. So, und er entdeckt dann nach und nach hinter dem tragischen Tod dieses Teenagers eine ganz andere, ebenfalls tragische Geschichte. Ein richtiges Verbrechen, das gibt's aber erstmal eigentlich gar nicht. Und also Understatement in der Konstruktion, aber auch weil dieser DC Smith als Hauptfigur nie viel zu groß wird. Das ist so einfach ein etwas älterer Polizist, der hat sich gerade erst zurückstufen lassen, weil er keine Lust hat auf so Bürokratie- und Management-Quatsch. Ist ein bisschen eigenwillig, der hat ein gutes Bauchgefühl, aber gleichzeitig auch ein echter Pedant. Er führt gleich 2 Notizbücher, damit bloß kein einziges Detail entgeht. Und natürlich geht er seinen Kollegen und Kolleginnen noch so ein bisschen auf die Nerven, aber immerhin, das kriegt er selbst noch mit. Also merkst du, Joachim, ich bin so ein bisschen verliebt in diesen Polizisten. Ich finde es super, dass es da noch mehr Bände gibt. Ich würde den gerne noch ein bisschen besser kennenlernen.
Na gut, also eher ein leiser Krimi. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich die Lauten mag, mir reichlich Action. Da ist auf der aktuellen Bestenliste aber auch was für mich dabei, ne?
Ja, ich Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Red Star Down von D.B. John.
Der Titel ist schon mal geil.
Klingt gut, ich habe das Buch mitgebracht. Ich reiche dir das rüber, nimm das mal gleich. Das ist ein bisschen schwer.
Vorsicht. Super.
Oh, wow. 800 Seiten. Also das ist ein ziemlich verrücktes Ding. Es ist ein Spionage-Thriller mit sehr viel Tempo und Action. Ausgangspunkt ist so ein ganz krasses nordkoreanisches Spionageprojekt. Westliche Touristen werden in Südkorea oder Japan entführt und nach Nordkorea verschleppt, wo man ihnen eine Gehirnwäsche verpasst, um sie dann so als Schläfer in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Und darum baut dieser D.B. John jetzt eine größere Geschichte, in der eine CIA-Agentin eine Rolle spielt. Es gibt Hetzjagden, die rund um den Globus führen und ein paar sehr anständige Nahkampfszenen. So, aber das Irre an diesem Spionage-Thriller ist, dass D.B. John so einen Brechtschen V-Effekt eingebaut hat. Und das funktioniert so. Es gibt eine ganze Reihe von Szenen in diesem erst einmal klar fiktionalen Roman, in dem sehr reale und sehr prominente Figuren auftauchen. Donald Trump gehört zum Cast in diesem Buch, genau wie Wladimir Putin und eben der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un. In so leicht bizarren Szenen, die nah dran an Polizsatire sind, gleichzeitig aber auch, ehrlich gesagt, beunruhigend echt wirken. Also knallharter Spionage-Thriller, aber gleichzeitig ein sehr böser Blick auf den aktuellen Autokraten-Wahnsinn.
Hinten auf dem Cover steht der Erbe von Frederick Forsyth. That's my cup
das
of tea,
deins, oder? Das dachte ich mir.
Aber jetzt bei diesen 8 Neuanstiegen auf dieser Liste neu für September ist auch ein Titel, den wir vor einigen Wochen bereits in der Lesart rezensiert haben. Honey von Imani Thompson. Und das ist eigentlich ja im engeren Sinne kein Krimi, oder?
Naja, also oder? Honey ist wahrscheinlich erstmal ein Campus-Roman. In diesem Fall sind wir jetzt in Cambridge in England. Issa ist eine Doktorandin, die über Feminismus und Rassismus promoviert. Sie selbst hat afro-karibische Wurzeln und sie ist super genervt vom Alltagsrassismus und Alltagssexismus an der Uni. Und beim Lesen, muss ich sagen, macht es sehr viel Spaß, weil Imani Thompson dieser Issa so einen leicht überheblichen, leicht aggressiven Erzählsound verpasst hat. Die teilt wirklich so in alle Richtungen aus und gleichzeitig wummern auf der Basslinie die ganze Zeit diese kulturwissenschaftlichen Begriffe mit denen Issa sich beschäftigt und die, also Stichwort Intersektionalität, wir natürlich auch aus den aktuellen Debattencharts ganz gut kennen. Also das ist so ein zeitgemäßer, sehr cooler Campusroman, aber der hat eben auch einen Krimi-Twist. Ist es nämlich ein bisschen zu wenig, sich mit ihren aktivistischen Theorien nur in der Bibliothek zu beschäftigen. Stattdessen bastelt sie daraus eine Legitimation, eine Handvoll aus ihrer Sicht übergriffiger Männer umzubringen. Also das heißt, aus der zeitgemäßen Campus-Novel wird dann ein zeitgemäßer Serienkiller-Roman. Und allein sich also anzugucken, wie Imani Thompson diesen Genre-Shift hinbekommt, das ist ein echtes auch intellektuelles Vergnügen, hat Spaß gemacht.
Das wäre also ein Buch, das man auch Menschen, Leserinnen und Leser empfehlen kann, die jetzt nicht so die ganz beinharten Krimi-Leser sind.
Aber ich würde die Gelegenheit vielleicht lieber nutzen, um noch auf einen weiteren Titel auf unserer Liste zu verweisen. Das Ding der Unmöglichkeit von Belinda Bauer. Das ist auch ein eher leises und stilles Buch, ganz ähnlich wie Peter Grangers unglücklicher Tod, über den wir am Anfang gesprochen haben, aber gleichzeitig ganz anders. Das ist kein Polizeiroman, kein Mörder-Mystery, sondern ein Roman, in dem es ausgerechnet um Vogeleier geht. In diesem Fall ganz konkret um Lummeneier. Weißt du, was eine Lumme ist?
In den Vogel, Seevogel. Aber ich weiß nicht, wie er aussieht.
Seevogel. Also Lummeneier, die in den 1920er Jahren an Sammler verkauft worden sind. Und einige Exemplare haben wohl bis heute besonderen Wert. Und an dieser Stelle setzt jetzt Belinda Bauer mit ihrer Geschichte ein. Im Jetzt und Heute findet ein junger Mann so ein Lummenei auf dem Dachboden und gerät dann in eine Auseinandersetzung zwischen skrupellosen Sammlern und nicht weniger skrupellosen Naturschützern. So, und um dieses Lummenei entspinnt sich jetzt so ein kleines, dichtes Netz von Geschichten. Einige im Hier und Jetzt, andere im Yorkshire des Jahres 1926. Die meisten mit Menschen als Hauptfiguren, logisch. Ein paar besonders wirklich zauberhafte Absätze allerdings sind auch einem Lummenpaar als handelnden Figuren gewidmet. Diese Lummen sind nämlich die eigentlichen Opfer in dieser Geschichte. Und ich glaube, das, was diesen Krimi so faszinierend macht, das ist Belinda Bauers wirklich so freundliche, warme Empathie gegenüber ihren menschlichen und nichtmenschlichen Figuren, die in Krimis eigentlich eher so ein bisschen selten ist. Also das ist das Überraschungsei auf unserer Liste.
Kolja, vielen Dank. Sehr aber gern. Wenn du schon mal bei mir bist, ich habe immer mal eine Frage. Ich meine, ihr 16 lest wirklich von
nicht von 19, morgens bis abends. Wir sind
19. Oh, habe ich vorhin was Falsches gesagt? Also, ihr lest ja sozusagen diese ganze Krimi-Flut. Ich bin immer fassungslos, wenn ich im Buchladen stehe. Ne? So, was würdest du eigentlich sagen, dieses Krimi-Jahr 2026, ist das wieder ein ganz dolles Jahr? Oder sagt man, naja, letztes Jahr waren irgendwie schärfere Bücher oder so und dieses Jahr ist ein bisschen lau. Man hat ja dieses Gefühl, es hört, it just never stops.
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe eher so das Gefühl, also das ist ja natürlich toll, weil wir haben im August ja pausiert. Dadurch sind jetzt 8 neue Titel auf der Septemberliste.
Da habt ihr schon wieder richtig Lust, ja.
Und ich merke, das ist halt so eine richtige Schmökerliste geworden. Ja. Und das finde ich eigentlich so schön. Also eine Liste zu haben, wo man sagt, man kann jetzt eigentlich jedes Buch empfehlen. Und mir selbst geht es gerade so, und da habe ich dieses Jahr großes Glück, dass ich wahnsinnig gerne die etwas leiseren, etwas stilleren Krimis lese. Und davon gibt es eine Menge dieses Jahr, die richtig Spaß machen.
Also, nochmal, danke. Kolja Monsing aus der Lesart-Redaktion und Jura, unser Krimi-Bestenliste. Die neue ist ganz frisch raus.